Es gibt auch Studien dazu, dass die Inflationserfahrung prägend ist für das ganze Leben.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Mit der Corona-Pandemie, Lieferengpässen, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der darauffolgenden Energiekrise stiegen die Verbraucherpreise hierzulande immer weiter an. Im August jedoch fiel die Inflationsrate auf 1,9% und ist damit so niedrig wie seit 3,5 Jahren nicht mehr.
Die Inflation in Deutschland geht weiter zurück.
Die Europäische Zentralbank EZB hat die Kurswende beschlossen und senkt erstmals seit fast 5 Jahren die Zinsen.
Zuletzt haben Klimaveränderungen in vielen Teilen der Welt zu Ernteausfällen geführt. Einige Experten sprechen sogar schon von Climateflation, also Klimainflation.
Was stimmt denn nun? Warum ist vieles noch immer so teuer? Und ist die Phase der Hochinflation wirklich überwunden? Darüber spreche ich heute mit Tom Zimmermann, Professor bei eContribute an der Uni Köln. Hallo Tom, ich freue mich sehr, dich heute erneut hier im Wirtschaftspodcast begrüßen zu dürfen.
Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein.
Dass wir ausführlich gesprochen haben, ist mittlerweile, ich habe nachgeschaut, schon über 2 Jahre her. Also wir hatten mal ein kurzes Update gemacht, ja. Aber wir haben vor 2 Jahren ausführlich zum Thema Inflation gesprochen. Ich habe mich gefragt, was dein Olivenölkonsum in der Zeit so gemacht hat.
Der ist ja nur ein kleiner Teil meines Warenkorbs. Wir haben auch über den Warenkorb gesprochen. Das hat sich kaum geändert, würde ich sagen.
Ach echt? Okay, ja. Bei mir war jetzt letztens mal so ein Schmerzpunkt erreicht, als ich so doch nochmal auf das Preisschild geachtet hatte. Das ist tatsächlich gerade das Produkt mit der stärksten Preissteigerung in den vergangenen Monaten und ja ein häufiges Diskussionsobjekt. Also gerade wenn es um Inflation geht, dann fällt oft dieses Stichwort Olivenöl und wie sehr eigentlich dieser Preis gestiegen ist. Ich hatte auch gesehen, dass jetzt in Spanien tatsächlich von Juli bis September die Mehrwertsteuer auf das Olivenöl ausgesetzt wird, weil dort die Preissteigerung noch mal stärker war als hier in Deutschland. Allerdings ist es ja so, dass jetzt ein steigender Preis von einem Produkt, in dem Fall Olivenöl, keine Inflation ist. Wie sinnvoll ist es denn, diese Diskussion um Inflation dann eben anhand eines solchen Produkts wie Olivenöl zu führen?
Genau, wir hatten letztes Mal schon länger darüber gesprochen, wie Inflation gemessen wird über so einen Warenkorb. Und der Warenkorb, der beinhaltet viele Güter. Also nehmen wir mal an, also was habe ich zum Beispiel im letzten Monat alles konsumiert? Ich habe meine Miete bezahlt, ich habe getankt, ich war beim Friseur, ich war im Restaurant, ich habe auch Essen gekauft natürlich. All das sind ja Teile dieses Warenkorbs, die ich konsumiert habe und die mit gewissen Preisen verbunden sind. Und manche dieser Preise steigen mal und manche dieser Preise steigen nicht. Und insgesamt ergibt sich dann daraus ein neuer Preis für den Warenkorb im nächsten Monat. Und wenn halt viele dieser Güter gleichzeitig steigen, dann kommt es auch zum Anstieg des Preises dieses Warenkorbs. Also Warenkorb ist nicht nur der Einkaufswagen im Supermarkt, Warenkorb ist dann noch viel mehr. Insbesondere wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto besitzt, dann wirst du gesehen haben, dass Versicherung auch teurer geworden ist und vielleicht auch Reparaturen sind teurer geworden im Warenkorb in letzter Zeit. Also das hängt dann auch ein bisschen von deinem eigenen Konsum ab, wie groß deine persönliche Inflationsrate ist. Aber es ist nicht sinnvoll, wahrscheinlich an einzelnen Gütern, die dann nur einen ganz kleinen Teil dieses Warenkorbs ausmachen, die Inflation zu diskutieren.
Also man muss schon auf das Gesamtniveau achten, das ja in letzter Zeit eigentlich ganz gut aussieht. Also nach den Spitzenwerten von mehr als 8%, die wir vor 2 Jahren hatten, ist die Inflation im Juni, Juli dieses Jahres mit 2,2 und 2,3% so niedrig wie seit 3 Jahren nicht mehr. Kann man also sagen, dass wir die Phase dieser Hochinflation überstanden haben?
Es geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Da sind sich viele einig. Vielleicht nochmal, was man in diesem Warenkorb unterscheiden kann und was auch gemacht wird. Man unterscheidet die Inflation im Warenkorb von der Kerninflation. Die Kerninflation, da rechnet man noch Energie heraus und auch Essenspreise. Warum macht man das? Das sind einfach Dinge, die sind schwer zu kontrollieren für eine Zentralbank. Gerade im Essens- und im Energiebereich haben wir eigentlich kaum noch Preissteigerungen gesehen in letzter Zeit. Das führt dazu, dass die Kerninflation, wenn man das quasi weglässt aus dem Warenkorb, liegt noch ein bisschen über der Inflationsrate. Also die ist ungefähr bei 3%, 2,9 habe ich gesehen. Die kommt auch langsam runter, aber die ist doch noch ein bisschen über der 2%-Zielmarke, die die EZB so hat.
Das heißt, die 2%-Zielmarke bezieht sich dann auch auf die Kerninflation.
Da ist die EZB meiner Meinung nach nicht immer ganz eindeutig, worauf die sich bezieht, aber eher auf die Kerninflation, weil die Kerninflation ist schon die, von der die EZB ausgeht, dass sie die am ehesten beeinflussen kann.
Warum gibt es eigentlich nochmal diese 2%-Zielmarke?
Also was ist eigentlich das Problem von Inflation? Ne? Warum möchten wir eigentlich keine Inflation haben? Oder keine hohe Inflation. Naja, es gibt erstmal ganz kurzfristige Probleme. Wenn man hohe Inflation hat, dann führt das dazu, ganz pragmatisch müssen Geschäfte oft die Preise anpassen. Ist einfach unpraktisch, wenn man hohe Inflation hat, muss man andauernd an den Preisschildern irgendwas so umschreiben. Ist aber nicht das Hauptproblem. Es gibt andere Probleme. Ein großes Problem würde ich labeln als Verlässlichkeit vom Preisniveau. Das hat ganz verschiedene Auswirkungen. Einmal bin ich als Bank eher bereit, einen Kredit zu vergeben, wenn ich weiß, wie die Preise in 5 Jahren sein werden. Wenn darüber viel Unsicherheit besteht, wird das Kreditniveau niedriger sein. Das heißt, es kann auch weniger investiert werden. Verlässlichkeit heißt auch, dass ausländische Investoren vielleicht nicht bereit sind, in dieser Währung zu investieren. Das führt dann unter Umständen zu einer Abwertung der Währung mit hoher Inflation, was so eine Spirale in Gang setzt, weil dann, wenn die Währung abgewertet ist, dann steigen auch die Importpreise. Nicht zuletzt, Verlässlichkeit heißt auch, dass die Erwartungen aller Wirtschaftsteilnehmer über das Preisniveau sich anpassen. Ganz langfristig kann auch eine Inflation in der Hyperinflation münden, die dann natürlich zum kompletten Zusammenbruch eines Wirtschaftsgeschehens führen kann.
Da kann man auch noch mal in unsere alte Folge reinhören. Da haben wir das nämlich ein bisschen ausführlicher diskutiert. Also wer da gerne Näheres wissen will, gerne in die alte Folge von 2022 reinhören.
Ganz genau. Dann noch ein anderer Punkt, warum auch Inflation ein Problem sein kann, würde ich unter dem Thema Umverteilung zusammenfassen. Also es gibt einmal die Umverteilung bei Inflation von Kreditgebern zu Kreditnehmern. In der Regel wird ja durch eine Inflation das Geld abgewertet und dadurch kann man einfacher einen Kredit zurückzahlen in nominalen Geldeinheiten. Das ist also ein bisschen eine Umverteilung hin zu Schuldnern. Das ist ein Umverteilungseffekt. Es gibt aber auch den Umverteilungseffekt insofern, dass ärmere Haushalte eher von höheren Inflationsraten betroffen sind, weil sie oft Teile des Warenkorbs konsumieren, die höhere Preissteigerungen haben, zum Beispiel Lebensmittel.
Das ergibt ja auch total Sinn. Die Frage ist ja dann aber, warum brauchen wir sie überhaupt? Also warum denn die 2%?
Also wir wollen eigentlich eine niedrige Inflation haben oder vielleicht wollen wir auch keine haben. Vielleicht wollen wir auch das Gegenteil haben. Vielleicht wollen wir auch, dass wir uns immer mehr Lebensmittel leisten können vom gleichen nominalen Lohn. Dann sind wir in der sogenannten Deflation. Die wird auch oft kritisch gesehen, weil man befürchtet, dass wenn ich mir heute, weiß ich nicht, für 100 Euro einen bestimmten Warenkorb leisten kann und im nächsten Jahr für den gleichen Wert 100 Euro doppelt so viel Warenkorb, das wäre jetzt extrem hohe Deflation, dann warte ich einfach mit meinem Konsum und konsumiere heute lieber überhaupt nicht mehr. Das würde unter Umständen auch dazu führen, dass das Wirtschaftsgeschehen zusammenbricht. Insofern möchte man auch keine Deflation haben und man möchte so ein bisschen Inflation haben, aber auch nicht so viel, dass es unbequem wird. Und so hat man sich auf so ein 2%-Ziel geeinigt.
Seit wann gibt es eigentlich dieses konkrete 2%-Ziel? Also wir hatten ja so ein bisschen wirtschaftshistorisch auch gesprochen in der letzten Folge, dass das ja auch mal ganz anders aussah und die Inflationsraten früher viel, viel höher waren. Und dieses 2%-Ziel, weißt du das, ab welchem Jahr es das gibt?
Nee, das weiß ich nicht. Das müsste ich selber mal gucken. Das hatte, glaube ich, schon die FED hatte das schon mal. Also die FED hat auch dieses Ziel implizit. Die EZB hat es explizit gemacht, aber ich weiß nicht, leider kann ich nicht sagen.
Können wir nachliefern. In den Shownotes steht es dann. Genau. Vielleicht nochmal zurück zu auch der konkreten Inflation oder der Kerninflation, die jetzt eben knapp die 3% beträgt. Wir haben es gerade angerissen, dass eben vor allem die Energiepreise oder auch die Strompreise gefallen sind, die ja nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eben stark gestiegen sind. Die Kerninflation, die jetzt um die 3% liegt, welche Treiber gibt es da? Also was hält die Inflation gerade noch vergleichsmäßig hoch?
Also es sind insbesondere die Teile, die man so als Dienstleistungen bezeichnet. Also diese Dienstleistungsinflation ist insbesondere getrieben durch Lohnabschlüsse, also wo höhere Löhne verhandelt werden. Und Lohnabschlüsse sind schon 4-5% höher, als die Löhne vor einem Jahr waren. Das ist eigentlich so ein Haupttreiber noch der Inflation heute.
Das ist ja auch ein Kreislauf, der mitunter gefährlich sein kann oder eine Inflation immer weiter treiben kann, wenn eben die Löhne weiter erhöht werden, dann steigen die Preise weiter, die Löhne werden wieder angepasst und so weiter. Sieht man oder kann man jetzt, wenn man auf die letzten 2 Jahre schaut, so eine Dynamik absehen oder ist das steigende Lohnniveau schon noch unter dem der Inflation oder in einem Rahmen, dass man sagt, dass dieser Teufelskreis jetzt keine akute Gefahr ist?
Es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil die Löhne nicht so oft angepasst werden wie die Preise. Also insbesondere werden Lohnabschlüsse von verschiedenen Parteien zu verschiedenen Zeitpunkten ausgehandelt. Das heißt, immer nur ein Teil aller Löhne passt sich an in jedem Monat. Lohnabschlüsse sind noch deutlich über Inflationsrate. Das gleicht zum Teil natürlich einfach nur die Kaufkraftverluste aus, die in den letzten 2 Jahren entstanden sind.
Ja, die Kaufkraft ist bis vor der Pandemie eigentlich jedes Jahr gestiegen. Also das heißt, die Menschen konnten sich im Schnitt hier in Deutschland von ihrem Reallohn jedes Jahr ein bisschen mehr leisten. Die letzten Jahre war das anders. Also da konnte ich mir von meinem Gehalt weniger leisten als im Jahr zuvor. Und es gibt jetzt erste Berechnungen, also zum Beispiel vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in Düsseldorf, dass jetzt so langsam, also 2024, eventuell erstmals wieder diese Kaufkraft von damals, von vor der Pandemie erreicht werden soll. Gibt es da sonst schon aussagekräftige Analysen, also wie sich die Kaufkraft entwickelt und wann die wieder steigen wird?
Das hängt immer ab davon, wie sich einerseits die Preise entwickeln und andererseits, wie sich die Lohnabschlüsse entwickeln. Zum Teil sind ja auch in den letzten Jahren es versucht worden, die Preiserhöhungen auszugleichen durch Einmalzahlungen. Aber Einmalzahlungen sind natürlich nicht geeignet, um eine dauerhafte Erhöhung des Preisniveaus irgendwie abzumildern. Insofern muss man schon darauf achten, dass man auch dauerhaft einen höheren Lohn bekommt und nicht nur eine Einmalzahlung. Es scheint aber jetzt in diese Richtung zu gehen. Also viele Tarifabschlüsse deuten ja darauf hin, dass die Löhne auch längerfristig steigen, also auch prozentual dauerhaft steigen. Wo man sich am Ende einigt, wann es aufhört, wann die Löhne nicht mehr steigen, wann die Preise nicht mehr steigen, das ist immer eine Verhandlung zwischen den verschiedenen Wirtschaftsteilnehmern.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, zumindest in meiner Wahrnehmung oder auch jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass ja das ganze Thema Inflation nicht mehr so breit diskutiert wird, wie es ja auch klar, als die Raten natürlich immer weiter gestiegen sind und die Sorge in der Bevölkerung einfach groß war, dass es immer so weitergehen wird. Und jetzt gerade auch mit den Schlagzeilen, es hat sich alles normalisiert, die Inflation liegt fast ideal bei wieder 2%. Diskutiert man nicht mehr so viel darüber. Ich bin dann aber auch auf einen Kommentar gestoßen, den ich ganz spannend fand, weil das auch so ein bisschen die Stimmung, die ich oft doch auch in Gesprächen wahrnehme, widerspiegelt. Das zitiere ich jetzt einfach mal. 2,3%, das ist der Witz des Jahrzehnts. So etwas kann nur schreiben, wer selbst nicht einkaufen geht. Und da steckt ja ganz viel drin oder verschiedene Aspekte drin. Also zum einen das, was wir am Anfang besprochen haben, dass natürlich die 2% ja auch ein Durchschnitt sind. Also das ist natürlich super individuell, wie mein Warenkorb aussieht, wie für mich die Inflationsrate aussieht. Zum anderen aber eben auch, dass die Inflation ja ein rückblickendes Konzept ist und eben auf das Preisniveau ein Jahr zuvor schaut, das auch schon sehr hoch war, weil dementsprechend Inflation zuvor stattgefunden hat. Und eine 2%ige Preissteigerung dessen natürlich immer noch eine Preissteigerung dieses Niveaus ist.
Es gibt natürlich in dem Güterbündel, also dem, was ein Haushalt jeden Monat einkauft, einfach Sachen, die irgendwie mehr herausstechen. Also wenn man zur Tankstelle fährt, da sieht man es jetzt gerade eigentlich nicht mehr, aber wenn man einkaufen geht, das sieht man natürlich direkt, wenn das Olivenöl teurer ist oder wenn die Milch teurer ist, das sieht man ja sofort. Man sieht weniger, vielleicht wie der Versicherungsbeitrag für das Auto ist, weil das zahlt man nur einmal im Jahr, das hat man jetzt vielleicht nicht so präsent, vielleicht vergleicht man das auch nicht direkt. Deshalb gibt es einfach manche Güter, wenn bei denen die Preise steigen, dann extrapolieren die Leute auch so ein bisschen auf den Anstieg des gesamten Preisniveaus.
Ich bin auf eine Umfrage gestoßen des Meinungsforschungsinstituts YouGov, der zufolge 37% der Befragten im Juli ausgesagt haben, dass sie wegen der hohen Inflation weniger privat in die Altersvorsorge stecken. Ist das eine Gefahr, die auch solche Phasen hoher Inflation bergen, dass dann vielleicht eine Gruppe von zukünftigen RentnerInnen in der Zukunft Kaufkraft verlieren? Oder ist das alles sowieso so unvorhersehbar, weil man nicht weiß, wie die wirtschaftliche Situation in ein paar Jahren oder Jahrzehnten sein wird?
Kurzfristig muss man einfach sehen, wie man jetzt klarkommt mit den höheren Preisen. Man substituiert dann auch zwischen Gütern hin und her. Ne? Also vielleicht kauft man jetzt halt nicht mehr das Olivenöl, das teure, sondern das preiswertere. Oder vielleicht macht man auch den Urlaub dann irgendwie zu Hause, anstatt dass man woanders in Urlaub fährt. Das ist eine Möglichkeit zu substituieren. Oder wo kann ich noch sparen? Und dann spare ich vielleicht nicht so viel für meine Altersvorsorge. Das sind so die kurzfristigen Substitutionseffekte, die einfach stattfinden. Mittelfristig ist es immer schwer zu prognostizieren, wie sich die Preise entwickeln werden. Das hängt dann auch einfach von dem weltwirtschaftlichen Geschehen ab. Und der Effekt auf die Altersvorsorge ist dadurch einfach ein bisschen unklar. Also auch wie sich langfristige Zinsen entwickeln werden, ist schwer zu prognostizieren. Die sind über einen längeren Zeitraum jetzt runtergegangen, 30, 40 Jahre. Aber historisch muss das nicht immer der Fall sein. Und langfristige Zinsen sind halt am Ende auch relevant für Sparen, für die Altersvorsorge.
Eine Situation, über die damals viel diskutiert wurde, über die auch wir gesprochen haben, war ja die Situation einer Stagflation. Die ist so nicht eingetreten. Also ja, das hätte ja dann auch zur Folge gehabt, dass eben die Preise weiter steigen, Firmen ihre Kosten nicht mehr decken können und dementsprechend weniger Arbeitsplätze haben. Die Arbeitslosigkeit steigt, mehr Menschen ihre Jobs verlieren. Allerdings ist die Arbeitslosenquote, die pendelt recht stabil bei 6%. Also da lassen sich keine wesentlichen Effekte beobachten. Kann man dann sagen, dass die Situation da eigentlich glimpflicher ausgegangen ist, als vielleicht ja von einigen ExpertInnen befürchtet?
Das kann man wahrscheinlich so sagen. Also die Ursache der Inflation im Euro-Raum bezog sich ja insbesondere auf Energie- und Nahrungsmittelpreise. Das sind Dinge, die schwer zu beeinflussen sind für eine Zentralbank. Also selbst wenn man versucht, damit Zinserhöhungen gegenzusteuern, ist es sehr schwierig, weil eigentlich müsste man ja gezielt dagegen steuern, um Lebensmittelpreise zu senken oder Energiepreise zu senken. Aber man kann ja nicht Weizen jetzt auf einmal abernten oder ein Atomkraftwerk bauen als Zentralbank. Deshalb hat man wenig Möglichkeiten, was zu tun bei so angebotsseitigen Schocks. Und man läuft dann schnell in die Gefahr, dass man in so eine Stagflation gerät. Insofern ist auch der Anteil der Zentralbank daran, dass die Preise vielleicht jetzt zurückgekommen sind, gar nicht so hoch, weil die bezieht sich natürlich vor allem darauf, dass auch die Lebensmittelpreise und die Energiepreise wieder runtergegangen sind, die dann auch dazu geführt haben, dass die Gesamtinflation runtergegangen ist.
Also würdest du nicht sagen, dass die Zinspolitik der EZB mit einem Leitzins, der ja jetzt zwischenzeitlich sogar bei 4,5% lag, einen signifikanten Einfluss wirklich auf die Entwicklung hatte? Also war, anders gefragt, auch ein bisschen Glück dabei, dass sich die Situation eben so gelöst hat?
Genau kann man es wahrscheinlich nicht bemessen, wie groß die Anteile waren. Und der Anteil von der Zentralbank, der bleibt auch weiterhin relevant. Ne? Also insbesondere jetzt in dieser zweiten Phase, wo wir in diese, wie du schon angesprochen hast, diese Lohnpreisspirale reingeraten könnten. Da kann natürlich eine Zentralbank, dadurch, dass sie die Zinsen erhöht, dafür sorgen, dass weniger Nachfrage besteht für Güter oder für Häuser, Sachen, die auch letztendlich zu weniger Nachfrage nach Arbeitsplätzen führen und dann Löhne senken können, kann also so ein bisschen eingreifen, um diese Lohnpreisspirale zu verhindern.
Nun hat sie ja aber jüngst den Leitzins wieder gesenkt um 0,25%. Welche Effekte kann das denn zur Folge haben? Also es wird ja auch mit weiteren Senkungen gerechnet, beziehungsweise die sind realistisch in den kommenden Monaten. Das würde ja aber eigentlich dem widersprechen, was du gerade ausgeführt hast.
Nicht unbedingt. Also die EZB, die hat ein primäres Ziel. Das primäre Ziel ist, Preissteigerung bei unter, aber nahe bei 2% zu halten. Und ein sekundäres Ziel ist dann auch noch, die wirtschaftliche Aktivität irgendwie im Auge zu behalten im Euroraum. Das ist anders als zum Beispiel die amerikanische Zentralbank, die beide diese Ziele mehr oder weniger gleichgewichtet im Auge behalten soll. Bei der EZB ist sehr klar, das erste Ziel ist Preisstabilität. Und was die EZB beim letzten Meeting gesagt hat, ist, naja, wir sind ja relativ nah an der Preisstabilität. Wir sehen aber auch, dass so ökonomische Aktivität könnte höher sein. Wir senken mal die Zinsen ein bisschen und was sie eigentlich gesagt haben, ist, wir schauen nochmal, was passiert. Also sie haben sich auch nicht festgelegt, wie sie sich zukünftig verhalten werden. Also es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt erstmal beobachten, weil auch so Effekte von Zinssenkungen oder auch von Zinssteigerungen, bis sie tatsächlich im realen wirtschaftlichen Geschehen ankommen, das dauert immer eine Zeit. Diese Verzögerung kann man auch nicht so richtig gut bemessen, aber das kann irgendwas zwischen 3 Monaten und 2 Jahren schon sein. Gibt es große Schwankungen in den Schätzungen. Insofern ist es dann auch immer mit ein bisschen Abwarten verbunden, ob das denn zu den gewünschten Effekten führt.
In welcher Höhe hältst du weitere Senkungen für realistisch?
Das wird einfach davon abhängen, wie sich die Preise entwickeln, ob auch die Kerninflation in nächster Zeit weiter sinkt, die ja noch knapp bei 3% ist. Das ist offensichtlich ja deutlich über 2%. Und ich denke, danach wird die EZB die Politik ausrichten. Und dann auch, wenn sich dieser Abwärtstrend manifestiert, und das hat er über die letzten Monate auf jeden Fall, wird sie auch weiter Zinsen senken, um ihr sekundäres Ziel zu erreichen.
Jetzt haben wir primär über Deutschland bzw. Europa gesprochen. Auch in den USA liegt die Inflation ja wieder relativ moderat bei um die 3%. Allerdings sieht es in anderen Regionen der Welt deutlich angespannter aus. Also die Economic Experts Survey des IFO-Instituts geht für 2024 von einer globalen Inflation um die 4,6% aus. In Teilen Afrikas und Südamerikas gibt es aber Regionen mit bedeutend höheren Werten bei über 20%. Und auch innerhalb Europas gibt es große Unterschiede. Also zum Beispiel in Osteuropa sind die Werte deutlich höher als in Westeuropa. Wie beurteilst du denn den globalen Inflationstrend?
Im Bereich der entwickelten Länder gibt es schon viele Länder mit relativ ähnlichen Inflationsraten. Sogar Japan hat sich inzwischen so ein bisschen dem typischen Inflationszyklus angeschlossen in den letzten Monaten. Klar, es gibt immer noch Länder oder ganze Regionen, für die das nicht zutrifft. Aber das sind zum Teil Regionen, die auch über längere Zeiträume ohnehin schon höhere Inflationsraten hatten und auch irgendwie wirtschaftlich anders aufgestellt sind.
Wenn wir jetzt nochmal auf die lange Frist blicken, gibt es ja auch immer wieder Inflationstreiber, die benannt werden, die für eine langfristige hohe Inflation sorgen können. Also es gibt zum Beispiel eine Studie der EZB und des Potsdam-Instituts für Klimaforschung, die zu dem Ergebnis kommt, dass der Klimawandel ein langfristiger Treiber für Inflation ist, also dass zum Beispiel durch Hitzesommer, Dürren etc. vor allem eben die Lebensmittelpreise je nach geografischer Lage steigen, weil die Lebensmittel einfach knapper werden. Nun kann dieser Teilbereich der Lebensmittel ja auch durch andere Effekte ausgeglichen werden. Kann man denn überhaupt solche langfristigen Inflationstreiber ausmachen? Also gibt es das?
Wenn man über den Klimawandel nachdenkt, ist das wahrscheinlich so das Offensichtlichste, wo man drüber nachdenken kann, wo kann das einen Effekt auf die Inflation haben, Lebensmittelpreise. Langfristig könnte es auch so einen Trend geben, andere Arten von Trends Richtung Deglobalisierung zum Beispiel. Und da könnte man sich vorstellen, vielleicht heißt das höhere Zölle. Zölle heißt auch immer höhere Preise, weil dann Importe teurer werden. Diese Art von langfristigen Entwicklungen haben unter Umständen einen Effekt auf das Preisniveau, aber es ist halt super schwer zu prognostizieren, wie hoch der sein wird.
Und dann kann es ja auch wieder gegenteilige Entwicklungen geben, wenn man jetzt auf den technologischen Fortschritt, auf KI etc. blickt.
Ja, genau. In der Langfrist werden sich halt auch Produktionsprozesse wieder anpassen. Ist nicht klar, wie es am Ende sich auf die Preise auswirken wird. Ja.
Also ist so eine wirklich ganz langfristige Perspektive dann am Ende eigentlich Spekulation?
Ja, letztendlich ist das alles Spekulation.
Ja, wir befinden uns ja eben auch in diesem stetigen Kreislauf von Inflation und Deflation beziehungsweise dem Versuch, die Balance dazwischen zu halten. Und je nach Stadium wird eben vor der einen oder anderen Situation gewarnt und darüber diskutiert, wie sich das mittelfristig entwickeln kann. Selbst wenn wir eben bei einem ja nahezu idealen Wert, zumindest so wie ihn die Zentralbank definiert, bei eben diesen 2% liegen, ist ja häufig die Diskussion, das könnte sich bald ändern, der Trend könnte sich bald wieder umdrehen, die Inflation könnte bald wieder höher sein etc. Gibt es überhaupt einen langfristigen Zustand, der jetzt vielleicht auch ja, wirtschaftshistorisch betrachtet so als optimal gilt?
Du meinst, wo es eine längere Phase gab, in der man niedrige Inflationen hatte?
Ja, oder in der alle zufrieden sind.
Also ich glaube, so im Rückblick vor den letzten 5 Jahren hatte man gar nicht so richtig geschätzt, dass man eigentlich sehr lange schon in der Zeit lebte, in der Inflationsraten sehr niedrig waren. Es gibt zahlreiche Anekdoten, wo man den Leuten erstmal wieder erklären muss, was Inflation eigentlich ist, weil die ganze Zeit so niedrig war im Euro-Raum. Ne? Genau, es war, glaube ich, schon eine Zeit, wo man sich kaum Gedanken macht über Preise, ne, oder Preisveränderungen, wo auch die Wirtschaftsteilnehmer sind bereit waren, sehr langfristige Verträge abzuschließen, weil man vielleicht auch gar nicht mehr so darüber nachgedacht hat, was ist eigentlich, wenn das Preisniveau mal nach oben ausbricht. Ja. Das ist durch die ganze Inflation der letzten 2-3 Jahre natürlich wieder mehr in den Vordergrund gerückt, dass man über mittellange oder sehr lange Zeiträume auch überlegen muss, wie wird sich das Preisniveau ändern.
Und das ist wahrscheinlich auch was, was uns die ganzen nächsten Jahre schon begleiten wird.
Es gibt auch Studien dazu, dass die Inflationserfahrung prägend ist für das ganze Leben. Also die Inflation, die man so erfahren hat in seiner Jugend, in seiner Kindheit oder vielleicht bis zum Eintritt ins Erwachsenenalter, die Inflationserwartungen sind sehr persistent. Also auch wenn die tatsächliche Inflation später durchaus niedriger ist, dann kann man trotzdem sehen, dass Personen, die in Zeiten von einer hohen Inflation aufgewachsen sind, weiterhin höhere Inflationserwartungen haben.
Ja, sehr spannend. Also ja, ich bin gespannt, wie wir in unserer nächsten Update-Folge dazu darüber diskutieren. Aber ja, du zuckst. Hast du noch was, was du noch loswerden möchtest?
Nein, ich bin auch sehr gespannt, ob wir weiterhin über Inflation diskutieren werden oder ob es über die nächsten Jahre wieder ein Non-Thema werden wird.
Ja, das wäre ja eigentlich auch ganz schön.
Wäre auch ganz schön, ja.
Danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für das Update und unser Gespräch.
Sehr gerne.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.